Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, der 11. Juni 2024. Ich rede heute am Morgen nicht mit einem typischen IT- oder Softwareunternehmen, sondern mit einem von den führenden Management- und Technologieberatungsunternehmen in der Schweiz und weltweit. Und zwar mit der Firma Bearing Point. Bearing Point ist 2009 aus einem MBO von Bearing Point USA entstanden und wird heute von 210 Partnern als inhabergeführtes Unternehmen geführt. Bearing Point zählt weltweit 6'000 Mitarbeitende in 24 Ländern. In der Schweiz ist Bearing Point in Zürich und in Genf mit 180 Mitarbeitern aktiv. Mein Gast heute Morgen ist der Matthias Röser. Er ist Partner und Verwaltungsrat von Bearing Point. Gleichzeitig ist er Global Leader Technology von Bearing Point weltweit. In dieser Funktion gibt er den Technologie-Lead für 1700 Mitarbeiter im ganzen Unternehmen, also für über ein Viertel der Belegschaft vor. Guten Morgen, Matthias. Ich freue mich, dich in meinem Podcast zu haben heute Morgen. Bitte stell dich doch einmal selber vor.
Ja, ich bin Matthias Röser, ich bin der Partner bei der Bearing Point seit 2007. Bin ich bei der Bearing Point mit dabei, bin seit 1997 in der Schweiz, ursprünglich aus Deutschland, aus Freiburg im Breisgau, von Ausbildung her Physiker, war 5 Jahre in der Astrophysik tätig. Speziell in der Sonnenphysik, beobachtende Sonnenphysik auch, theoretische Sonnenphysik. Und als ich mein Diplom gemacht habe 1994, war das genau die Zeit, als das Internet geboren wurde, verfügbar wurde für die Masse, also außerhalb des Research-Bereiches.
Genau, da kann ich mich auch noch erinnern.
Das hat mich auch damals bewogen, dann in den Technologiebereich einzusteigen, als ich aus der Forschung raus bin. Bin seither eigentlich, ich würde mal sagen, im Geschäft digitale Transformation tätig.
Und wie ist denn deine Reise gegangen da von 94 jetzt bis dann, du bis 97 bei Bearing Point eingestiegen bist?
Also die Reise war eine sehr spannende, weil ich glaube, ich bin damals aus den USA zurückgekommen, habe dann die Wahl gehabt, nach Deutschland zu gehen, dort Arbeit zu übernehmen oder in die Schweiz, das lag ja nah, ich Grenzen aufgewachsen bin. Und bin ich ins richtige Unternehmen eingestiegen, nämlich Sun Microsystems. Mhm. Sun Microsystems war zu der Zeit mit dem Roland Zahner in der Schweiz als Chef ein führendes Technologieunternehmen, was die gesamte Internetwelt am Anfang geprägt hat. Und da habe ich den ganzen Hockeystick mitgemacht. In 6 Jahren, die ich bei Sun Microsystems war, wurden die ersten Internetjobs aufgebaut, die Online-Banking-Plattform aufgebaut, das Mobile-Phone-Business hat damals nicht existiert, nicht? Also das Smartphone-Geschäft hat nicht existiert.
Jawohl, ja.
Es wurde aufgebaut. War eine extrem spannende Zeit. Mhm. Bis zum Kollaps dann. Eigentlich unglaublich, was man da erleben konnte als junger Mensch. Mit einer guten Ausbildung hat man das ganze Technologiegeschehen aufgesogen und Unternehmen damit befruchtet. Mhm. Also was man wirklich verstehen muss heute, ist, das kann man kaum nachvollziehen, nicht? Aber als ich in den Markt gekommen bin, also den Unternehmensmarkt, dann hat man sich gefragt, braucht es eine E-Mail-Adresse oder zwei im Unternehmen?
Genau, ja.
Das waren die Zeiten noch. Und dann als ich dann von Sun Microsystems raus bin, nach dem Kollaps, dann nach 9-11 sozusagen, was es ausgelöst hat für uns damals, da war die Welt eine andere. Da gab es ein Amazon, gab es eine AOL, nicht? Da gab es das Online-Banking bei den Großbanken. Die Swisscom war mit Mobile unterwegs.
Jawohl, ja. Jetzt, du hast gesagt, eben, du bist diplomierter Physiker, Astrophysik. Das stelle ich mir sehr technisch vor, sehr komplex, kompliziert auch. Sehr, sehr anspruchsvoll stelle ich mir das vor. Wie kommt man aus so einem, sag ich mal, aus so einem Wissenschaftsgebiet in die, ich sage jetzt mal, relativ einfache Technologie, also Internetwelt, hinein?
Die Wurzel dessen liegt darin, dass wir halt in der Astrophysik mit vielen, vielen Daten gearbeitet haben. Rechnerkapazität war ein Schlüssel zum Erfolg. Wir haben damals auch sehr viel Bildverarbeitung schon gemacht. Wir haben die ersten CCD-Kameras gehabt, die noch stickstoffgekühlt waren. Und bei mir ist etwas passiert, was ein bisschen mit der Lokalität zusammenhing. Ich war im Silicon Valley beschäftigt, bei Lockheed Martin, in den Research Labs dort, bei den sogenannten Airborne Laser Lab. Und dort hat man dann am Abend in den Bars die Leute getroffen, die in diesen Garage, sogenannten Garagenfirmen gearbeitet haben. Ja. Das war mega beeindruckend. Weil wir haben ja schon komplexe Dinge bearbeitet, aber unser Eindruck war, dass diese Unternehmen noch komplexere Dinge bearbeitet in noch kürzerer Zeit. Die haben Prototypen in einem Zehntel der Zeit erstellt, wie wir es erstellt haben. Und das hat mich fasziniert. Und dann die ganzen Geschichten darum, wie Technologie dann in den Alltag eindringen kann. Dann gab es ja schon die ersten Zeitungsartikel damals, was alles möglich sein sollte. Und das hat mich fasziniert. Und dann konnte ich natürlich mein ganzes Wissen anwenden. Also was ja damals der Fall war, war, dass so Betriebssysteme wie Unix, die wurden eigentlich im Wesentlichen betreut von Hochschulabgängern, von PhDs, ja. Damals, muss man sich vorstellen, das würde man heute nicht mehr brauchen, aber damals war die Welt des Unix, dieses hochskalierbaren, offenen Systeme, das war die Welt der Researcher. Und dann hat man auch in allen Banken sehr viele Physiker oder ähnliche ausgebildete Leute gefunden. Heute braucht es diese Qualifikation in dem Level nicht mehr. Heute haben wir eine andere Struktur. Aber das war damals wirklich
ja,
hochkomplex.
Ne? Ja, ja, du bist nicht der einzige Physiker, den ich kenne, der in der IT oder in der Software-Szene dann gelandet ist. Definitiv nicht. Ja, da kenne ich ein paar.
Das war damals, heute sieht man diesen Transfer nicht so stark. Ja. Das andere, was das Ganze prägt, ist die Interdisziplinarität, die wir in der IT haben. Wir müssen ja mit verschiedensten Disziplinen interagieren und das ist in der Physik genau gleich gewesen. Ich war involviert in Satellitenprojekte. Da waren irgendwie jeweils 10, 12 Disziplinen involviert, von Elektrotechnik, Maschinenbau, Physiker selbst, Mathematiker. Dann einfache Bauingenieure auch, die Teleskopstrukturen gebaut haben. Wir mussten alle zusammenarbeiten an großen Zielen. Und was Ähnliches haben wir ja nachher auch in der Technologie, in der IT erlebt, um diese großen Projekte, die zum Anfang ja waren, da umsetzen zu können. Also ja, eines, was ja anders war zu der Zeit, die ersten Großprojekte, die waren ja sehr assetlastig. Ist ja nicht wie heute. Heute kann ein Startup ohne Assets mit 3 Subscriptions ein Unternehmen hochziehen.
Genau, ja.
Zu 0 Investitionskosten. Man hat rein nur Rankosten, nicht? Damals musste man 10, 20 Millionen auf den Tisch legen, um nur irgendetwas zum Laufen zu bringen. Und dann war das noch so, dass sich diese Technologie dann innerhalb von 1, 2 Jahren komplett erneuert hat. Also man musste dann reinvestieren immer wieder. Das war schon eine große Herausforderung damals.
Ja, das war sicher ganz andere
Voraussetzungen. Heute sind wir alle in der Cloud und Subscriptions. Um diese großen Strukturen aufzubauen, diese Technologien dann praktisch zu einem Ganzen zusammenzupacken, braucht es sehr viel Interdisziplinarität.
Okay, gut. Ich glaube, ich habe das jetzt verstanden, das ist absolut plausibel. Hast du es bereut, irgendwo in der Zwischenzeit mal einmal, dass du nicht in der Physik geblieben bist, in der Astrophysik? Das klingt für mich doch auch sehr als etwas Spannendes.
Nein, habe ich nie bereut. Nein, aber ja, ich schaue immer wieder, was die Kollegen machen.
Okay.
Das Spannendste war vor 2 Jahren, als ein Kollege von mir auf dem Mount Keo auf Hawaii ein Teleskop eröffnet hat als Director, was wir angefangen haben zu designen damals, also in den 90ern, als ich noch dort war, also in den USA. Da haben wir die Skizzen gemacht und jetzt vor 2 Jahren hat das aufgemacht, ist Director dort, ist verrückt.
Das sind andere Zyklen, oder? Realisierungszyklen, wie wir da
die kennen. Andere Zyklen, genau.
Okay, gut. Wie bist denn du bei Bearing Point gelandet? Also jetzt sind wir bei Sun Microsystems gewesen. Wie bist du denn bei Bearing Point gelandet?
Ja, ich war bei Sun Microsystems, bin ja praktisch in der Zeit aus Sun Microsystems dann raus, als es mir irgendwie zu kritisch wurde, als ich gemerkt habe, hey, so langsam bauen die massiv ab. Und dann habe ich gesagt, ja, gehe ich raus. Und dann habe ich mit dem Kollegen zusammen und einem Investor auch, haben ein kleines Beratungshaus aufgebaut. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Und dann kam es dann zum Clash, dann bin ich da raus. Und dann habe ich irgendwann eine größere Plattform gesucht. Weil ich war halt gewohnt früher, Sun Microsystems, großes Unternehmen, ja. Brücken und so weiter. Und ich habe immer Projektleitung dann gemacht, auch in der Zwischenzeit für Projekte im Großbankenumfeld. Und dann habe ich gesagt, ich baue wieder eine größere Plattform. Ich muss ihnen Leute führen, ich muss mit Leuten große Themen angehen können, deren Karriere ich auch fördern kann, auf die ich aufsetzen kann. Und dann habe ich mich umgeschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann hatte ich aber damals, noch ein Angebot bekommen von der Europäischen Zentralbank. Das war interessant, weil ich immer noch daran gezweifelt habe, ob ich nicht mal zurück soll nach Deutschland. Und dann hatten die Europäische Zentralbank einen Job angeboten als Programmmanager für die technische Umsetzung der EU-Osterweiterungen, die damals anstanden. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe überlegt, was ist es mir eigentlich wert, in der Schweiz zu arbeiten. Da habe ich gemerkt, das ist mein Netzwerk. Das würde ich komplett aufgeben, wenn ich jetzt darüber gehen würde.
Ja.
Spannendes Projekt, aber nie wieder diese Leute um mich herum. Und dann habe ich gesagt, ich suche die Plattform in der Schweiz. Und dann hat mir Bearing Point so einen Job angeboten. Und dann bin ich da eingestiegen. Und habe es nie bereut, weil man genießt da eine unternehmerische Freiheit, die sondergleichen sucht. Sehr beeindruckend. Habe alles machen können, was ich mir so vorgestellt hatte. Konnte meine Kunden auch behalten, betreue ich heute noch. Habe den Kundenkreis erweitert, das Netzwerk erweitert und davon lebe ich heute.
Ja, das ist ja noch vor dem MBO gewesen, von Bearing Point.
Ich bin 2007 eingestiegen,
aha.
Also noch in die große Bearing Point, die entstanden ist aus der Anderson Business Consulting und der KPMG Consulting 2001. Das war so die Welt, die ich kannte und dann kam dieses Jahr der Finanzkrise 2009 und dann hat sich unsere amerikanische Großmutter dort verschluckt, nicht?
Das kann man nachlesen,
jawohl. Ja. Peter Mockler, unser damaliger Founding-Partner, Managing-Partner, hat das Unternehmen übernommen, europäisch gestaltet, aufgebaut. Das habe ich dann mitbekommen, wie das dann Fahrt aufnimmt. Und das war natürlich fantastisch, weil es ist ein ganz anderer Stil von Unternehmen, wenn man in einem europäisch geprägten Management-System arbeitet, als dann im amerikanischen. Beides seine Vorteile, aber es ist immer deutlich anders.
Also du bist vorher schon eingestiegen, hä? Bevor das MBO stattgefunden hat, bist du denn ein Teil gewesen von dem MBO damals, 2009?
Also ich war damals ja noch nicht Partner zu der Zeit und insofern war ich nicht beteiligt am MBO, sondern als Mitarbeiter bin ich dann einfach mitgezogen. Es ist ja 100% ist die Bearing Point ja in diese neue Bearing Point überführt worden. Es gab ja kein Split-Off oder ähnliches.
Jawohl, ja.
Der Split hat stattgefunden zwischen den europäischen Einheiten und dem Rest der Welt, der aufgelöst wurde. Der europäische Teil ist praktisch exakt so weitergeführt worden, wie er vorher war,
aber mit
komplett neuen Menschen.
Jawohl, ja. Wie hat sich denn das Geschäft bei euch in der Schweiz entwickelt, vor dem Zeitpunkt, wo denn das MBO war, also ab 2009?
Also was man verstehen muss in der Schweiz ist, dass ich noch dazu gestoßen bin, am Anfang waren wir sehr stark Financial Services lastig. Wir haben das Hauptgeschäft gemacht im Bereich Versicherungen und Banken, hatten wenige andere Segmente nebenher und vor allem hatten wir auch noch das Produktgeschäft mit dem FIRE, also dem regulatorischen Reporting der Banken, wo wir praktisch Marktführer waren. Später dann mit EasyTax, Softwarelösung im Client Tax Reporting Bereich. Und das hat das Geschäft geprägt, Financial Services, Produkte und Consulting. Das haben wir dann mächtig transformiert, indem wir einfach sukzessiv das Portfolio erweitert haben, um neue Kunden in neuen Segmenten. Also vor allem im Manufacturing, Großkunden gehabt, ein Kunde in dem Bereich war zwischenzeitlich mal der größte Kunde der gesamten Firma.
Okay.
Und dann sind wir auch in die Schweizer Armee eine Schweizer Armee betreuen wir seit vielen, vielen Jahren im Bereich Armeelogistik, eigentlich seit 2005 und haben andere neue Segmente dazu bekommen, Consumer Goods und Retail und so weiter. Also ist sehr viel passiert derzeit. Und heute haben wir ein sehr ausbalanciertes Portfolio, was eigentlich das Portfolio der gesamten Bering Point repräsentiert. Ja. Das war mal damals nicht so. Damals war Schweiz war das Finanzzentrum sozusagen, auch aus Consulting-Sicht. Mhm. Und heute sind wir, repräsentieren wir eigentlich den Footprint der gesamten Bering Point, mhm, wie wir aufgestellt sind.
Ist das eine strategische Entscheidung gewesen damals, dass man gesagt hat, wir wollen in der Schweiz als Portfolio kundenmässig erweitern?
Ja, klar. Also das ist natürlich auch vom Schweizer Verwaltungsrat damals sehr stark gefordert worden, mhm, dass wir uns unabhängiger machen von, mhm, den einzelnen Segmenten und dass wir die Breite spielen,
ja,
und auch die Kapazitäten der Bering Point insgesamt besser nutzen. Und das haben wir gemacht.
Mhm. Das hat natürlich, nehme ich an, auch dazu geführt, dass er in der Schweiz hat müssen Ressourcen aufbauen, also Beratungsressourcen, die über die Bereich rein Financial Services aus auch kompetent gewesen sind, oder? Also hat müssen euch ein Skill-Portfolio auch deutlich erweitern.
Massiv erweitern, ja, genau. Vor allem Supply Chain Management-Themen mussten wir adressieren. Die ganze SAP-Kompetenzen mussten aufgebaut werden. Wir machen heute sehr viele SAP-S4-Transformationen. Industrieübergreifend. Und man würde denken, ja, das lässt sich alles über Import erledigen, dass die Leute aus Deutschland oder Frankreich rüberkommen, je nach Gebiet, wo man im Einsatz ist. Aber das ist nicht so. Wir brauchen immer für jeden Fachbereich eigentlich, brauchen wir Schweizer Partner, Schweizer Teams, die hier das Geschäft aufbauen, entwickeln, für den Markt sorgen. Und dann wird es ergänzt durch den Import, aber es funktioniert nicht, dass wir das als reines Importgeschäft ansehen. Insofern muss die Schweizer Organisation immer die Fähigkeiten aufbauen, in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen. Und das haben wir auch so gemacht, das haben wir nachhaltig so gemacht. Wir haben jetzt das Letzte, was wir gemacht haben, sehr stark ausgebaut in Genf. In Genf sind wir schon länger im Bereich Banken tätig, mhm, Privatbanken. Und da haben wir seit 3 Jahren jetzt ein Programm, um den Bereich Uhrenindustrie aufzubauen.
Jawohl,
das hat sehr hervorragend funktioniert. Und klar nutzen wir dort die Fähigkeiten, die wir in diesem Luxury-Segment gewonnen haben, in Paris vor allem, mhm, wo wir die großen Luxury-Kunden bedienen. Und aber das Uhrengeschäft ist ein Spezialgeschäft der Schweiz und das sind wir stark geworden. Das bedienen wir aus einer Business-Beratungs- und aus einer Technologieberatungsperspektive. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel, wie so etwas funktioniert.
Jawohl, ja. Das heißt, Sie decken heute in der Schweiz plus minus die ganze Industrie inklusive öffentlichen Sektor ab?
Genau, genau. Wir sind etwas schwächer im Bereich Chemical and Life Science, ja, der Basler Bereich.
Speziell, das ist interessant, noch, ja. Weil das in der Schweiz ja ein starker Wirtschaftszweig ist, ja.
Ja, aber das lag daran, dass natürlich die Basler, vor allem die großen Basler Pharmaunternehmen sehr schnell, sehr breit weltweit gesourced haben und sehr stark, mhm, auf Import gesetzt haben immer. Mhm. Global, sie hatten immer schon gleich globale Bidding-Plattformen, wo irgendwie die ganze, der Weltmarkt angeboten hat, die Beratungsdienstleistungen, und das war für uns immer schwierig, das so darzustellen, diesem unteren Rate-Level unterwegs zu sein oder halt nicht den kompletten Global Spend zu haben. Mittlerweile machen wir aber wieder einiges im Bereich der Pharmaindustrie.
Ja.
Aber das ist eigentlich der Bereich, der uns wahrscheinlich am schwersten fällt. Ja.
Mhm.
Weil einfach die strukturellen Anforderungen dort andere sind.
Mhm. Könntest du uns mal ein bisschen ein Bild geben, was so typische Beratungsprojekte sind, die Bering Point in der Schweiz macht? Ich meine, der Podcast richtet sich ja primär so an KMU-Unternehmer und die Grössenordnung, die wir jetzt hier davon reden, die nimmt man nur so ein bisschen von der Seitenlinie wahr und da hat man nicht so ein richtiges Bild davon. Also was für Beratungsprojekte jetzt vor allem mit Schwerpunkt Technologie machen die typischerweise?
Also was ein Klassiker ist sind diese ERP-Transformationen, die wir machen. Das sind so diese Programme, die auch 3-4 Jahre mal laufen, wo die gesamte Prozesslandschaft umstrukturiert wird und neue ERP-Systeme oder neue ERP-System-Releases dann eingespielt werden und damit einhergehend dann eigentlich komplett sich neue Möglichkeiten erschließen, der digitalen Prozessoptimierung.
Also ihr macht die ganze Prozessberatung, alles drum und dran. Also wie bette ich das System in meine komplette Unternehmenslandschaft ein, von A bis
genau,
Z?
Genau, um die Datenwelt und wie kann ich dann aus dieser besseren Integration, der besseren Nutzung der Daten dann mehr Businesswert generieren. Das ist so ein Klassiker, den wir machen. Nicht?
Jawohl. Ja.
Auf der anderen Seite, was wir auch sehr stark machen, ist reine Prozessberatung, auch technologiegestützt, nicht Prozessautomation. Es war eine Zeit, wo wir sehr viel über Robotic Process Automation gesprochen haben. Heute natürlich mit einem riesen Boost durch Generative AI, Werkzeuge, die wir da einsetzen. Mhm. Das ist die reine Prozessoptimierung, ohne jetzt dedizierten System-Approach, also ohne dedizierten große Lösung, die im Hintergrund steht, sondern eher einzelne kleine Lösungen, die wir damit einsetzen in der Prozessberatung. Und was wir aber auch machen, ist, wir beraten auch klassische Management-Themen, also zum Beispiel auch mal ein Outsourcing, wenn man ein Outsourcing-Vorhaben vor sich hat, IT-Infrastruktur, IT-Applikationsmanagement outsourcen möchte, braucht es einen Sourcing-Advisor.
Jawohl, ja.
Derlei Beratungsdienstleistungen erbringen wir auch. Oder eine Datenstrategie zu entwickeln über mehrere Jahre. Wie kann ich meine Daten besser nutzen? Wie kann ich sie besser monetarisieren? Wie beeinflussen mein Datenuniversum dann die Geschäftsstrategie und das Produktportfolio? Wir beraten im Bereich auch Innovationsmanagement, dass wir so eine Innovationsroadmap aufstellen und sagen,
jawohl,
was ist der Einfluss der Technologie aufs Geschäft insgesamt, geht dann auch sehr weit. Da sind wir eigentlich auch sehr stark in dem Bereich. Wir beraten im Bereich Finanzen, also Finanzprozessoptimierung oder Treasury Cash Management, ähnliche Lösungen. Was ich vorhin erzählt habe, Logistik, Supply Chain Management, Militär, Klassiker, sind wir sehr, sehr stark.
Jawohl, ja.
Auch im Bereich Human Resources beraten wir heute nicht. Ja.
Also eigentlich Full Service.
Aus der Schweiz heraus eine globale Studie gemacht zum Thema Flexibilisierung der Arbeitswelten. Das ist eine sehr spannende Geschichte, um einfach ein Bild zu bekommen, was uns da so bewegt. Weil nach der Pandemie haben wir irgendwie gefühlt einen Großteil der Arbeitnehmenden abgehängt. Nämlich genau die nicht zu Hause arbeiten dürfen.
Ja.
Und die nicht von dieser Flexibilisierung profitieren können. Wir sitzen jetzt zu Hause. Aber wenn ich in der Schicht stehe im Krankenhaus oder wenn ich am Gleis stehe bei der SBB, dann habe ich nicht diese Freiheiten. Da ist mein Job noch genau der gleiche wie vor der Pandemie.
Ja,
ich muss jeden Morgen um 6 dahin oder so. Und dann haben wir da für ein größeres Unternehmen in der Schweiz auch mal eine globale Studie erstellt, um zu schauen, wie entwickelt sich denn diese Welt und was könnten wir eigentlich tun, um diese Welt auch zu flexibilisieren, also diesen Menschen, die den Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten, sodass dieser Drift nicht passiert, dass die alle abwandern.
Jawohl, ja.
Solche Dinge machen wir auch, ja, und dann auch die Umsetzung. Also wie führt man neue Schichtmodelle ein?
Also ich verstehe mal das eigentlich sehr, sehr breit. Eigentlich Full-Service-Management-Beratung von A bis Z. Mit sicher Schwerpunkt Technologie. Wenn ich kurz mal zurückgehen darf auf das Thema, wo du gesagt hast, ERP-Transformation. Ich gehe davon aus, dass sehr häufig SAP mit im Boot, oder?
SAP, und das Interessante, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben vor 2 Jahren ja ein Joint Venture auch gegründet, global, mit einer Firma, die heißt IFS. Das ist ein ERP-Anbieter aus den nordischen Ländern. Und da SAP ein Kernpartner ist im Bereich der großen Bearing Point. Man sagt, mit IFS machen wir was ganz Spezielles. Da haben wir ein Joint Venture gegründet, die Arquite. Und auch mit einem massiven Footprint in der Schweiz, weil wir haben die Bytex auch übernommen in der Schweiz, die IFS-Partner war. Und mittlerweile ist es der am stärksten wachsende Bereich in der Bearing Point, die ERP-Beratung. Und sehr stark global, vor allem in den USA wächst es extrem stark. Frankreich hat es den Anfang genommen. Sehr spannende Geschichte. Also es ist nicht nur die SAP-Welt, sondern speziell auch IFS, aber halt mit dem Joint Venture.
Setze dir die ERP-Projekte, setze die selber um oder haben die da entsprechend Partner, mit denen ihr das umsetzt? Also die ganze Software-Einführung selber, meine ich, oder? Ja.
Wir haben die gesamte technische Kapazität da auch, um das selbst umzusetzen. Wir haben auch sehr viele technische Ressourcen mittlerweile in Nearshore sitzen. Wir haben über 1000 von den 6000 Mitarbeitern sitzen Near- oder Offshore. Wir haben sehr früh in Rumänien investiert. Sind sehr oft auch in Rumänien. Gerade als Schweizer Organisation profitieren wir da sehr stark davon. Indien, kleiner Footprint. Wir setzen die Projekte auch um. Jetzt ist es aber so, dass manche von den sehr großen ERP-Transformationen, die erfordern doch eine gewisse Konzentration an Experten, die in Einzelunternehmen, so groß es sein mag, nicht immer darstellen kann. Und dann partnern wir auch natürlich im Sinne des Kunden, dass andere mit uns kooperieren, dass einfach so ein Double aktiv ist von zwei Beratungspartnern, wo jeweils die Möglichkeit besteht, auf einen erweiterten Expertenpool zuzugreifen. Also einfach mal zwei, die doppelte Chance praktisch generiert.
Jawohl, ja. Ja.
Aber so ansonsten machen wir das sehr selbstständig. Auch heute natürlich sehr stark unterstützt durch Werkzeuge, Generative AI getrieben.
Ja.
Wenn man so Datenmigration denkt, dass man heute, ich weiß nicht, Faktor 10 schneller oder so. Ist ja unglaublich, was wir heute für Möglichkeiten
haben.
Wir brauchen diese Expertise auch. Also der Berater, der die Prozessberatung macht, der muss jetzt sehr eng mit dem Technologen zusammenarbeiten. Und das ist ja genau die Bering Point, was uns ausmacht. Dass es bei uns so einfach fällt, diese beiden Welten zusammenzubringen. Die Fachberatung auf dem SAP-Modul oder auf dem IFS-Modul und gleichzeitig den Technologen, der große Datenmengen, komplexe Migrations- oder Datenstrukturbereinigungsarbeiten übernehmen kann. Oder auch, ich denke an die Architektur, Anforderungen, die sind extrem gewachsen, diese Anforderungen im Bereich der Cloud-Infrastrukturen. Wir leben heute alle in so einer Hybridwelt, wo verschiedene Komponenten an verschiedenen Cloud-Providern alle zusammenarbeiten müssen. Das sind komplexe Architekturen. Ich habe immer gedacht, das ist jetzt so einfach. Aber genau auf der Architekturebene ist es halt komplexer geworden. Deshalb haben wir diese Kompetenz.
Jetzt in anderen Bereichen, also jetzt mal unabhängig von ERP, dort, wo es ganz generell um eben Prozessberatungsprojekte geht, ein Bereich Data Analytics, wo du vorher beschrieben hast. Wenn dort quasi eins von den Ergebnissen ist von eurer Beratungsleistung, dass der Kunde sagt, ich muss dann Software haben, ich muss verschiedene Softwarelösungen haben, bauen die auch solche Software oder machen das andere für euch?
Wir bauen auch solche Software.
Aha, okay. Also es sind auch ein Softwarehaus.
Also wir waren ein sehr starkes Softwarehaus mit dem Geschäft Recnology, was wir verkauft haben.
Ja.
Das war dieses regulatorische Reporting der Banken. Das war in Deutschland und in der Schweiz. Und nachdem wir natürlich damals gesehen haben, wie wunderbar das funktioniert, wenn man das geschäftsnah macht. Also wir waren Bankenberater, auch im regulatorischen Umfeld, haben das Geschäftsfeld super verstanden und haben da die Technologiekompetenz auch in Form von Software-Assets noch mit eingebracht. Dann haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich professionalisieren und haben dann auch eine Bering Points Einheit gegründet, die Bering Point Products heißt und die umfasst eine ganze Familie mittlerweile von Produkten. Heute natürlich kaum noch im Financial Services Markt, aber eher den Gesamtmarkt betreffend. Und dort entwickeln wir Softwaremodule auch im SAP-Kontext. Also ein Beispiel zu den ETM Next. Das ist ein Modul ETM Equipment and Tool Management von der SAP, was die SAP eigentlich selbst als Modul entwickelt hat einmal. Und dann die Entwicklung eigentlich eingestellt hatte und dann einen Partner gesucht hat, der das für sie weiterentwickelt.
Jawohl,
das machen wir heute als Bering Point, als enger Partner. Wenn heute jemand ein SAP-Modul ETM einsetzt, dann kommt das von Bering Point.
Okay.
Ein Beispiel. Oder es entstehen sehr viele Produkte aus dem Consulting selbst.
Wenn du von Produkten redest, Matthias, sind das denn Standardlösungen, wo man quasi an verschiedene Kunden verkauft, oder sind das auch Individuallösungen, die man machen für Kunden?
Wir machen auch Individuallösungen natürlich. Irgendwann, wenn Individuallösungen mit unserer Softwareentwicklungsmannschaft, wenn wir die erstellt haben, und die dann diese Marktreife oder sagen wir auf den Markt trifft, der attraktiv ist, dann stellen wir die in Products ein,
also aha,
in diesem Bereich, wo es skaliert,
und
wir dann die Standardprodukte haben. Um dann noch ein anderes Beispiel zu nennen, was es sehr plastisch darstellt. Wir hatten mal eine Software entwickelt im Data Analytics Bereich für ein französisches Verlagshaus, um die Distribution von Zeitungen in den Markt zu optimieren. Und wenn Sie Zeitungen vertreiben und die Distribution planen, dann möchten Sie, dass an jedem Verkaufspunkt, an jedem Kiosk am Abend eine Zeitung übrig bleibt und nicht null und nicht zwei.
Ja, okay.
Dann ist der Platz funktioniert, die Distribution. Mhm. Ja. Und da haben wir Algorithmen entwickelt, die verschiedene Faktoren mit in die Modellierung einbeziehen. Also Wetter war ein Fußballspiel, war eine politische Veranstaltung oder eine Wahl oder irgendetwas, was den Zeitungsbezug beeinflusst. Mhm. Haben das modelliert, haben das für ein Verlagshaus gemacht, sehr erfolgreich. Mhm. Die waren begeistert. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, das ist ja eigentlich eine Lösung, die lässt sich mit ein, zwei FTE, da lässt sich das betreiben, aber könnt ihr das nicht für uns machen und dann noch weiterentwickeln? Mhm. Und dann guckt man sofort zum Gedanken, hey, das kann ich ja für mehrere machen. Das kann ich hier in Deutschland auch noch machen, das kann ich in Schweden machen, kann ich in der Schweiz machen.
Logisch, klar.
Und so entsteht ein Produkt. Mhm. Dann habe ich plötzlich ein Produkt, was aus dem Service generiert wurde und hat auch einen Service-Charakter, dann mehr oder weniger so ein Produkt, aber der Kernasset ist eigentlich ein Stück Software, nicht? Und solche Dinge finden sich bei uns im Produktportfolio.
Jawohl, ja.
Sind sehr spannend. Oder wir haben Großkunden in der Schweiz für eines von unseren Produkten, das ist... Wir scannen eigenentwickelten Softwarecode nach Open Source Compliance. Gibt es kommerzielle Produkte, die diese Markt machen, aber was wir machen, wir ergänzen das intelligent mit Lösungen, mit Beratungslösungen, sodass man nicht einfach irgendwelche kryptischen Reports bekommt, sondern dass man echte Arbeitsanweisungen für Projektleiter, für den Anwalt und für alle anderen bekommt, wie damit umzugehen ist, wenn in der Codebasis, die man bewirtschaftet, sich da Inkonsistenzen eingeschlichen haben. Man muss sich vorstellen, wenn Sie ein großes Unternehmen sind und Sie lassen Software entwickeln, dann kopieren die Freelancer, die man da einstellt, manchmal, nicht? Die kopieren alles vom Internet und hinterher habe ich das Risiko im Code.
Jawohl, ja.
Und da haben wir Code-Scanning Services im Einsatz. Mhm. Das ist ein großes Geschäft in der Schweiz.
Okay, ja.
Das ist sehr spannend.
Ja.
Es braucht sehr viel Kompetenz in dem Bereich.
Ja.
Findet man bei uns.
Also in dem Sinn ist Peering Point auch bis zu einem gewissen Grad ein Mitbewerber von der quasi in der Schweiz hiesigen Softwareentwickler. LK, Ergon und so weiter.
Ja, aber halt in spezifischen Nischenbereichen. Also so eine LK, eine Ergo, die sind natürlich sehr stark fokussiert auf Softwareentwicklung.
Klar, die machen nur
wir das. Wir machen Softwareentwicklung auch, aber immer wenn es einhergeht mit direkter Beratungsleistung und nicht nur für sich gestellt, nicht. Wobei das Bild ändert sich gerade, weil praktisch jeder Berater ja heute eigentlich zu einem Softwareentwickler wird in diesen Low-Code-Welten.
Mhm, das ist so, ja. Mhm.
Das ist eine meiner wesentlichen strategischen Hebel, die ich habe weltweit, ist, dass wir uns da sehr viel besser aufstellen und höher skalieren im Bereich Softwareentwicklung, weil das Thema Low-Code durchdringt alle Arbeitswelten mittlerweile und wir entwickeln ja auf ganz neue Arten und Weisen mit Generative AI, nicht? Dass ich einfach nur Ideen einspeise und dann schon Codes generiert werden. Und das muss ich natürlich auf eine professionelle Plattform stellen, weil so einfach geht es dann doch nicht. Das generiert uns auch viel mehr Visibilität im Softwaremarkt, im Beratungshaus.
Mhm. Okay. Eure Software?
Da zeichnet sich das dann wieder aus, dass wir da diese Wissensberatung anbieten, die Industrie verstehen, den Kunden verstehen und dann die Technologieexpertise haben, um auf den großen Hyperscaler-Plattformen oder wo auch immer sie sein müssen, schnell große Projekte realisieren zu können, was dann Coding bedeutet. Mhm. Diejenigen, die rein nur noch, das Standard Java-Code in die Hand nehmen und dann Custom-Lösungen bauen, die sind nicht schnell genug mehr im Markt. Und dem tragen wir Rechnung, indem wir dem mehr Gewicht geben, auch dem Bereich Softwareentwicklung, aber auf dem nächsten Level sozusagen.
Jawohl, ja. Eure Softwareentwickler, gar nicht davon aus, sind hauptsächlich nie schon tätig, oder? Also ihr macht keine Softwareentwicklung in der Schweiz selber mit eigenen Leuten?
Doch, wir haben Softwareentwickler auch in der Schweiz.
Aha, okay.
Kommt auf den Bereich an.
Jawohl.
Ein Bereich, wo wir Softwareentwickler haben, aber wie gesagt, das sind auch wieder plattformbasierte Softwareentwickler, die arbeiten vor allem mit Unity, dieser Gaming-Plattform. Das ist der Bereich Augmented und Virtual Reality. Mhm. Und da haben wir eigentlich Peering Point weites Kompetenzzentrum in der Schweiz sitzen, mit dem Christian Hutter und bauen fantastische, unternehmensspezifische virtuelle Welten. Mhm. Wir haben mit der SUVA ja eine riesen Plattform aufgebaut, um Schulungen für für Bauarbeiter anzubieten in der Fläche.
Okay.
Es sind alle Verbände mit dabei auch, so dass eigentlich so Gefahrentrainings in virtuellen Welten stattfinden können und nicht am Kran direkt oder an der Deichbaustelle direkt oder auch immer.
Weniger gefährlich, oder? In der virtuellen Welt.
Also das sind Entwickler, die tatsächlich in der Schweiz sitzen.
Okay.
Und ansonsten haben wir großes Entwicklungszentrum in Irland mit einem großen Projekt für ein großes Pharmaunternehmen in der Schweiz.
Ja.
Und ein Entwicklungszentrum in Österreich sitzen, mit sehr vielen Entwicklern in Österreich.
Okay.
Und dann natürlich unsere rumänischen und indischen Kollegen.
Mhm.
Also das ist nicht so, dass das alles Nearshore ist.
Okay.
Ich will es Österreich nicht als Nearshore bezeichnen.
Nein, nicht wirklich, ne?
Also das sind wirklich Ingenieure, die sehr viele Jahre Erfahrung haben, nicht einfach nur so eine erweiterte Workbench sind, sondern Leute, die tatsächlich hochanspruchsvolle Lösungen entwickeln können, zusammen mit den Businessberatern.
Mhm.
Also in Irland zum Beispiel arbeiten wir für das Passport Office und haben die Passport App gebaut. Also da wären wir direkt ein Konkurrent von einem Player wie in der Schweiz.
Ja.
Die das gebaut haben, ja auch in der Schweiz, nicht?
Verstehe ich jetzt so, ja. Absolut. Also weil ich gerade am Anfang, wo ich dich vorgestellt habe und BearingPoint behauptet habe, das sei jetzt mal kein typisches IT- und Softwareunternehmen, das heute zu Gast ist, das relativiert sich jetzt langsam ein bisschen. Also es sind sehr wohl ein Softwareunternehmen.
Wir sind auch ein Softwareunternehmen.
Ja.
Wir setzen das halt sehr, 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 sehr smart ein, würde ich mal sagen, diese Kompetenzen. Und aber treibend ist die Businessberatung.
Genau,
also unser Eingangspunkt beim Unternehmen ist die Businessberatung nahe am CEO oder am CFO und dann über diesen Kanal kommen wir dann hinein und dann, wenn es Lösungen braucht, spezifisch, dann können wir auch umsetzen. Wir haben für ein großes Unternehmen in der Schweiz das erste IT-Netzwerk aufgebaut mit Millionen von Knotenpunkten. Also wenn es solche Dinge gibt im First-Mover-Bereich, dann sind wir sehr oft positioniert.
Ja.
Also wenn es dann irgendwann mal jeder kann, dann
jawohl,
ist es nicht mehr so
okay. Also da sind eher typischerweise ein Mitbewerber jetzt, was das ganze Feld anbelangt, eher von Ergon. Ergon ist also ein Softwareunternehmen, das sehr stark im First-Mover-Bereich Software entwickelt. Also wo wirklich machen, wo sonst noch nie irgendjemand gemacht hat. Und da auch noch sehr... noch einen gewissen explorativen Charakter hat denn, ja.
Wobei wir auch nicht ausschließlich arbeiten, das muss man auch sehen. Also wir sind auch ein Beratungshaus, was sehr gern kooperiert mit solchen Unternehmen.
Ja,
nicht? Also, und sollten es wahrscheinlich in Zukunft noch mehr tun.
Ja,
also,
okay.
Diese Kooperation, die zahlt sich dann aus, weil hey, wir leben in einer hohen Geschwindigkeit zurzeit, da müssen wir die Kräfte bündeln. Nicht? Vor allem, es braucht nicht mehr die großen Mengen an Leuten. Das ist ja der Vorteil jetzt auch vom Schweizer Softwareentwicklungshaus. Die sind weit weniger in Gefahr heute, als es in der Vergangenheit waren, weil die Großen, die haben Schwierigkeiten, nicht? Weil wir reden jetzt von Augmented Softwareentwicklung. Also wir skalieren nicht mehr über die Köpfe, wir skalieren über die intelligente Nutzung von Technologie auch in der Softwareentwicklung. Und da braucht es hoch ausgebildete Ingenieure, die sehr eng zusammenarbeiten, in engen Teams und auch Partner, die eng zusammenarbeiten. Und das wird man viel mehr sehen jetzt in Zukunft.
Das ist gerade eine gute Überleitung. Mich würde jetzt noch interessieren, was sind so aus deinen Perspektiven und aus solchen Erfahrungen jetzt bei BearingPoint, letztlich auch weltweit, oder? Ihr habt ja die Fühler überall hier draussen. Was sind so die absoluten Top-Tech-Themen, wo euch quasi intern beschäftigen, aber letztlich dann auch bei euch den Kunden? Also was wird, wo sind so die Top-Nachfrage-Ausschläge, Peaks?
Ja, sicherlich bei dem Hyperscaler-Geschäft, nicht? Also sei es also diese Plattformen wie Salesforce zum Beispiel, ne? Oder auch, man könnte auch S4, wobei das ist nicht so hochskalierbar ist meistens, also im Sinne von neue Geschäftsmodelle implementieren, sondern es deckt ja eigentlich einen sehr engen Scope ab, der vordefiniert ist, aber was man mit einer Salesforce-Plattform heute erreichen kann, ist enorm. Und da sind wir ganz eng dran an solchen Themen. Oder jetzt in so einem technologienähere Themen geht, also eine ServiceNow-Plattform zum Beispiel, ist auch eine Plattform, die den Markt treibt, da sind wir in der vordersten Reihe mit solchen Themen dabei. Das interessiert uns brennend, was da passiert jetzt auch unter dem Einfluss von Generative AI. Und dann Generative AI selbst natürlich.
Jawohl, ja.
Das ist ein Riesentreiber, da leite ich eine Taskforce firmenweit, die eigentlich alle Bereiche abdeckt, also der Impact auf die Beratung selbst. Mhm. Wir sind sehr stark betroffen davon. Mhm.
Also weißt du, dass das in der Beratung gerade das absolute Top-Thema ist, das verstehe ich 100%. Ist das aber auch in der Realität, bei der Umsetzung, denn also verlangen eure Kunden auch wirklich Lösungen, wo Generative AI ein Partner von ist? Was bezwecken sie mit dem? Was sind so ihre Zielsetzungen, die sie dann damit folgen?
Also, sehr, sehr vielschichtig das Thema, gerade sehr viele Fragen.
Ja.
By the way, ich bin heute Nachmittag bin ich unterwegs nach Dresden zur Staatskanzlei. Dort habe ich hoste in Deutschland einen Think Tank zu dem Thema, mhm. wo Mitglieder aus dem öffentlichen Bereich, also öffentliche Verwaltung, Politik, Unternehmen, auch Akademie mit drin sitzen, wo wir diesen Einfluss diskutieren und was jetzt da eigentlich passiert. Und die Kernfrage, die sich Unternehmen stellen, ist, wo passiert da wirklich etwas und wo hat es einen Einfluss auf die Arbeitswelt, auf die einzelnen Berufe, auf die einzelnen Profile? Und wir haben fantastische Ansätze entwickelt mittlerweile, um unter Nutzung auch von Generative AI ganze Unternehmen durchzuscannen, mhm. unter Nutzung von Generative AI, mhm. diese Potenziale zu identifizieren und zu erklären, wo etwas passieren wird und wann etwas passieren wird, mit welchen Konsequenzen. Und das ist enorm. Wir machen da große Analysen innerhalb von wenigen Wochen und die stabilisieren sich von Woche zu Woche, weil wenn man natürlich solche Werkzeuge auch einsetzt dafür, dann kann man die praktisch im Monatszyklus nachziehen, diese Analysen sehen, wie sich der Markt entwickelt, wie wir besser werden, schärfer werden, wie konkreter das wird. Das ist eine fantastische Geschichte. Sowas hat man als Beratung noch nie. Mhm. Solche Hebel in der Hand. Mhm. Und man kann auch ein paar Beispiele nennen. Also wir sind ja in Deutschland sehr stark auch im Bereich Automotive. Und die Automotive-Welt ist immer noch stark geprägt durch das, was auf dem Shopfloor passiert, also in der Fabrik. Mhm. Weil viele Prozesse sind vollautomatisiert, aber es gibt ja immer noch die Menschen, die Verbindungsschnittstellen sind dort. Und viele von den Shopfloor-Workers, von den Arbeitern, die da in der Fabrik noch stehen, die haben nicht die Ausbildung, um mit den hochintelligenten Lagerverwaltungssystemen und so weiter, Bestandhaltungssystemen zu interagieren. Die brauchen dann immer noch den Controller, der da sitzt und die Dinge eintickt.
Okay.
Und mit den neuen Generative AI-Möglichkeiten kann ich den Shopfloor-Worker direkt verbinden eigentlich mit den Expertensystemen, weil dieses Programmieren des Queries, das Absetzen der Anfrage an
ja,
das System,
ja.
Ich den Spezialisten brauche, den kann ich mittlerweile in Alltagssprache anbringen. Mhm. Und die Generative AI übersetzt mir das mhm. in den echten Query mhm. und damit wird der Wissensarbeiter ausgeschaltet, sozusagen, der dazwischen sitzt. Mhm. Und ich habe den Menschen, den Blaumann, der direkt interagiert mit dem System. Das ist fantastisch, solche Dinge.
Das heißt, da rationalisiert der eine ganze Ebene weg, im Prinzip mit.
Oder es hebt die untere Ebene hoch, nicht? Also die Leute, die dann auch natürlich einen ganz anderen Wirkungsgrad auch erzielen in ihrer Arbeitskraft, nicht?
Ja, klar.
Es für die auch fantastisch ist zu sehen, dass sie in Alltagssprache da etwas ansteuern können, interagieren können. Oder, ich meine, wir haben so viele Dinge, je nachdem, welchen Bereich wir jetzt anschauen, also so viele Bereiche, wo wir ja viele händische Arbeiten noch haben, die wir weitgehend ersetzen können. Ne? Mhm. Maschinenunterstützte Prozesse. Und wo wir uns dann darauf fokussieren können, das größere Bild anzusteuern als Menschen in dem Arbeitsprozess. Das ist schon enorm. Und was wir gemerkt haben intern ist, als wir ersten Analysen angefangen haben, wir sind zum Beispiel einer der ersten Microsoft Co-Pilot-Pilotkunden. Mhm. Mhm. Da waren die Erwartungen ja sehr hoch, nicht?
Ja.
Was passiert
ist. Mittlerweile sind wir da angekommen. Ihr habt das leisten können, ja.
mittlerweile sind wir da angekommen, dass wir wirklich die Wirkung sehen. Am Anfang war das ja noch Forschung, Jugend forscht dort, also wie das noch nicht funktioniert. Aber was wir gelernt haben in dem ganzen Prozess jetzt über 1,5 Jahre oder so, dass die Mitarbeiter vor allem eine Steigerung der Qualität sehen und nicht unbedingt nur eine Effizienzsteigerung der Arbeitszeit, nicht, sondern das ist Qualitätssteigerung und das ist schon spannend.
Also es wird nicht nur effizienter, es wird vor allem auch effektiver, ja.
Ja, und wir haben mittlerweile riesige Prompt-Libraries auch für jede Funktion in der Pairing Point. Es zieht sehr stark auch im Bereich Innovation Management oder Produktmanagement, Innovationsmanagement, wo man einfach den Horizont erweitern kann mit der Nutzung solcher Werkzeuge, wo man schneller eigentlich zu noch interessanteren Ergebnissen kommt, Aussagen. Also so diese Qualitätssteigerung auch in diesen Domänen ist ein bisschen überraschend gewesen für viele Berater.
Ja.
Wobei wir immer noch den menschlichen Filter brauchen, wir müssen immer noch bewerten, was da herauskommt. Was wir zum Beispiel aktuell machen, wir investieren sehr stark in Testumgebungen für solche LLM-basierten Applikationen, weil was wir gelernt haben, ist, dass das, was da gebaut wird, zum Teil so hochkomplex ist, so weit weg ist vom menschlichen Verständnis, was da passiert, dass wir es auch kaum noch testen können mit einfachen Testfällen. So haben wir jetzt Testbenches gebaut, um die LLM-enabled sind, also die praktisch mit einer LLM-basierte Apps testen. Mhm. Weil nur dann kann ich tatsächlich die Komplexität adressieren. Mhm. Das ist eine enorme Erkenntnis gewesen, dass wir so einen Punkt erreichen. Und das brauchen wir natürlich jetzt auch alles hinsichtlich der neuen Regularien, die kommen.
Ja.
Wo wir jetzt die Data Scientists müssen jetzt Experten sein im Bereich EU-Datenrecht oder so.
Jawohl, ja.
Das EU-AI-Act. Auch sehr wichtig. Aber das ist eine Welle, die jetzt angestoßen wurde, die ist nicht mehr zu stoppen und das wird enorme Auswirkungen haben. Und die nächsten 2 Jahre werden fantastisch werden, wenn man im Technologiebereich unterwegs ist. Aber auch mit hohen Risiken verbunden, die wir alle managen müssen.
Also da ist jetzt der Begriff Disruption wahrscheinlich nicht ganz fair am Platz, oder?
Das ist sehr disruptiv. Nochmal, kommen wir wieder zurück auf die alte Aussage. Eine E-Mail-Adresse pro Unternehmen.
Genau, ja.
Und heute hat man das in der Hand.
Ja.
Ich glaube, gestern auch das Announcement von Apple. Ich glaube, das ist auch der Weg, den Apple da geht, den wir alle gehen werden. Hauptfokus auf Compliance, auf Datenschutz. Aber gleichzeitig die Offenheit, nicht zu sagen, ich habe nur einen Algorithmus im Hintergrund, ich habe viele, wir orchestrieren viele Agenten und Algorithmen, die von verschiedenen Quellen kommen. Spannende Zeit.
Gut. Lass uns noch gegen den Schluss noch mal ein bisschen weggehen, jetzt ein bisschen von der Technik oder Technologie jetzt im engeren Sinn und zurück ein bisschen zu Peering Point, jetzt ganz spezifisch auch bei euch in der Schweiz. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die Management- und Technologieberatung machen. Ihr habt auch ein ganzes Set an Mitbewerbern. Sowohl in der Schweiz wie auch weltweit. Was motiviert einen Kunden, mit Peering Point zusammenzuarbeiten, statt mit IBM, mit Accenture oder mit irgendeinem anderen grossen Technologieberater?
Es ist einfach die Nachhaltigkeit, mit der wir arbeiten. Nachhaltigkeit ist jetzt ein überzogener Begriff, aber wir stehen eigentlich dafür, dass wir nachhaltige Lösungen bauen und nachhaltige Beziehungen auch pflegen. Also ich glaube, 90% des Geschäftes in der Schweiz machen wir mit Kunden, die wir seit mehr als 10, 15 Jahren haben. Mhm. 15 Jahre. Mhm. Also wirklich. Wir haben Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus. Also die Mehrheit meiner Kunden kenne ich auch seit 20 Jahren. Also das ist wichtig, glaube ich. Mhm. Wir verstehen die Industrie. Wir verstehen den Kunden, wir verstehen die Kundenorganisation und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Und wir kommen nicht rein, um ein Projekt zu bearbeiten und sind nachher wieder weg. Mhm. Wir bleiben. Ne? Mhm. Und sorgen dafür, dass diese Wertschöpfung, die wir generieren, nachhaltig ist und auch fortgesetzt wird. Mhm. Und wir zeichnen uns durch unsere Leute auf. Also der Peter Mockler, der den Carve-out gemanagt hat und dann das Unternehmen 9 Jahre geführt hat, der musste natürlich einen Aufbauprozess managen.
Ja.
Der Q Hamidjan, der 6 Jahre da auf seinem Stuhl war und Managing Partner war, der hat das Thema People Centricity in den Vordergrund gestellt, also die Menschen, die Karrieren, die wir fördern, die Persönlichkeiten, die wir entwickeln. Und ich glaube, dadurch zeichnen wir uns auch aus. Neben diesen langjährigen Beziehungen zu den Kunden haben wir halt natürlich auch ganz spezielle Persönlichkeiten, die wir einbringen. Und das ist halt schon wichtig, dass man merkt, hey, da sind die Menschen, die zu uns kommen, auf die ich mich verlassen kann und die auch inspirierend sind und einen guten Mehrwert bringen aufgrund von ihrer sehr positiven persönlichen Entwicklung. Ich glaube, das zeichnet uns aus und jetzt haben wir eine neue Generation vor uns, mit Stefan Pentin, der am 1. September dann der Managing Partner wird.
Jawohl, ja.
Und da darf man gespannt sein, wie es dann weitergeht in der Geschichte. Mhm. Also eben die 2 Bereiche, einmal Aufbau, Stabilisierung, Internationalisierung des Geschäfts, Aufbau von China, Aufbau von USA und so weiter wieder. Und jetzt Q Hamidjan dann mit dem mit der People Centricity, mit der Stefan Bentin über die Milliarde, dann Richtung 2-3 Milliarden, einen größeren Impact. Ich hoffe, dass die Schweiz auch einen größeren Footprint bekommt dann.
Ja.
Dass wir die Schweiz auch mal wieder verdoppeln. Wir haben die Ausgangsbasis, das ist super.
Ja. Also ich verstehe, auch in einem so grossen Beratungsunternehmen wie jetzt bei euch, ist Beziehung zwischen dem Berater, sag ich mal, und seinen Kunden eigentlich die ganz zentrale Größe, oder? Alles.
Das ist das. Die zentralste Größe überhaupt, und das ist auch das, was uns das Überleben sichert.
Jawohl,
und das lässt sich nicht durch die Maschine ersetzen.
Ja.
Und da sind wir genau gut aufgestellt, um das zu bedienen.
Jetzt bei euch, also hast du mir ja, bevor man gestartet hat mit dem Podcast, habe ich dich gefragt, wie das Geschäft so läuft. Du hast gesagt, das läuft sehr gut. Das ist letztes Jahr, vorletztes Jahr sehr gut gelaufen. Es läuft jetzt dieses Jahr sehr gut. Das heisst, ihr seid weiter auf Wachstumskurs. Du hast vorher gerade gesagt, ihr habt jetzt mit Beringpoint insgesamt letztes Jahr die Milliardenumsatz Grenze geknackt. Was sind so die Engpässe, mit denen ihr oder mit Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt bei dieser ganzen Entwicklung, in diesem Wachstumsprozess?
Ja, wichtig ist halt die Mitarbeitergewinnung und ja, die Unterstützung der Mitarbeiter auch in der Entwicklung, weil ich meine, ein Mitarbeiter ist heute mit einem so dynamischen Umfeld konfrontiert, der kann ja kaum noch alles erfassen, was da passiert jetzt gerade. Und das erfordert natürlich sehr viel Support auch für diese Mitarbeiter.
Also ja.
Wenn der Mitarbeiter gewonnen ist, dann muss er sich auch noch entwickeln können. Und wenn er überfordert ist, dann ist es mal ganz schlecht. Also müssen wir sicherstellen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Entwicklung gesund verläuft und sehr erfolgreich verläuft. Das ist eine große, große Herausforderung. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem, nicht? Also in dieser Generative AI-Welt sind die ganzen Bildungssysteme natürlich auch überrascht worden. Wenn Sie heute jemanden einstellen, woher wissen Sie denn, dass er das wirklich kann, was er da tut?
Ja.
Dass ich ihn auch vertrauensvoll als Berater zum Kunden
schicken kann. Das sollte man dann innerhalb von den ersten 3 Monaten herausfinden, oder?
Naja, das muss man wirklich auch. Also wir haben eine Herausforderung, was uns beschäftigt. Das beschäftigt uns schon sehr. Ich habe jetzt bis jetzt in meinen Bewerbungsgesprächen einmal einen Fall gehabt, wo ich auf so einen wirklichen Extremum gestoßen bin, wo jemand da alles aufpoliert hatte. Ist schon erschreckend. Bis und mit dem Bild, das generell überarbeitet wurde.
Ja.
Ich dachte, okay, das wird spannend.
Okay.
Es gibt ja, wir leben in einer Zeit, muss man sich vorstellen, es gab Zeiten, da sind Mitarbeiter, sind alle jungen Mitarbeiter nach Berlin gegangen, dann gingen sie nach Lissabon, Hotspot, jetzt ist es Vietnam aktuell, zieht sehr viele junge Menschen an. Sitzt als Gigworker in Vietnam und bedienen 3 Unternehmen, 3 Jobs, nicht? Das fällt den Unternehmen heute noch nicht auf, weil die natürlich diese schönen Werkzeuge im Hintergrund verwenden und dann nach außen zu darstellen, dass sie die 3 Jobs tatsächlich abwickeln. Das tun sie ja auch.
Ja, sie machen das ja.
Bis die Wirtschaft nachgezogen hat und natürlich selbst auf diesem Produktivitätslevel ist. Aber das ist heute Realität und wir als Berater bauen auf Mitarbeiter, das ist unser höchstes Gut und wir müssen es natürlich sicherstellen.
Ja. Jetzt abgesehen davon, dass so Bewerber ihre Bewerbungen können faken oder sagen wir mal im milderen Sinn ein bisschen schöner darstellen, als die Realität tatsächlich ist. Wie gut gelingt es euch denn, die für euch passenden Leute zu finden?
Aktuell sehr gut. Also, by the way, noch ein Ansatz dazu. Es geht nicht darum, die Bewerbung zu faken. Es geht eher darum, dass der Hochschulabschluss weggefegt ist.
Ja, das ist ein Bestandteil.
Wenn ich einen Hochschulabschluss erreicht habe, wo ich Werkzeuge verwendet habe, die nicht dazu geführt haben, dass die Fähigkeiten aufgebaut wurden. Okay. Es gelingt uns sehr gut zurzeit. Also ich habe aktuell einen rechten Zulauf.
Ja.
Ich schaue jetzt vor allem auch firmenweit.
Jawohl,
die ganze Bilder. Also ich habe zurzeit mit X Teams Diskussionen, die zu uns stoßen möchten.
Ah ja.
Und da schauen wir halt vor allem drauf, dass Teams zu uns stoßen und nicht einzelne Mitarbeiter, weil wir lieben es, wenn schon ein Team gebildet ist und ihren unternehmerischen Spirit haben, zu uns kommen, sich dann weiterentwickeln. Und da passiert gerade sehr viel.
Ah ja.
Ein schöner Erfolg, den wir letztes Jahr hatten, ist, ich habe den Bereich Cybersecurity ausgebaut über Team Hires. Das ist wunderbar, was die Kollegen da machen. Und wie schnell sich das entwickelt. Wie schnell wir da zu einem Key Player werden in dem Bereich. Das ist der Weg, nicht so Team Hires.
Was schätzt du aber, woran liegt das, dass das euch relativ einfach fällt? Weil noch vor 2-3 Jahren hat es ja geheißen, wir haben alle keine Leute, wir suchen alle wie verrückt Leute, vor allem so in Security zum Beispiel, Cybersecurity-Themen oder in anderen entsprechenden technologischen Themen.
Wenn man, das ist also das Ergebnis dieser People-Centric Strategy von Keir Hammett ja nicht, dass wir halt einfach eine Umgebung haben, die sich genauso lebt, wie es auf dem Papier steht und wo wir tatsächlich viel für die Mitarbeiter tun und sie merken, dass sie hier als Unternehmer tätig sein können. Mhm. Das funktioniert halt. Mhm. Unternehmen, die viel größer sind, haben ein Problem, weil die halt große Volumina adressieren müssen. Das funktioniert wie nur mit so einer Art Factory-Ansatz, wo dann der Mitarbeiter im Hintergrund tritt, bei uns ist er Vordergrund. Aha. Wir sind einfach noch klein, wir sind wie dieser KMU.
Ja, ja.
Wie Einzelfertigung und haben trotzdem diese globalen Fähigkeiten. Also das ist so gerade die gesunde Mischung. Ich habe auch Angst davor, wenn wir zu groß werden, dass wir dann wieder wegkommen
davon. Genau, das wäre die große Gefahr, die damit verbunden ist, jawohl, ja.
Wenn man zu groß wird, dann ist man wieder genauso. Dann ist man wieder einer der Großen, der dann auch die Skalen mit Skalen zu bekämpfen hat und dann die müssen halt diese 10 Millionen Deals bringen.
Das leuchtet mir jetzt total ein, was du sagst, jetzt gerade ganz zum Schluss. Du, Matthias, vielen herzlichen Dank für dein Einblick da in ein sehr spannendes Unternehmen hinein, im Bereich Beratung, wo ich eigentlich meinen Softwarekunden, wo ich berate schon seit vielen Jahren, immer sage, ihr solltet euch rein von der Software ein bisschen mehr in Richtung Beratung entwickeln, um halt eben den Wertschöpfungsprozess können besser zu überblicken und besser zu verstehen, was eure Kunden tatsächlich machen und brauchen. Ich glaube, ihr würdet mit dem erfolgreich werden. So wie ich jetzt dich verstanden habe, machen dir das und haben dir das so realisiert. Herzlichen Dank, Matthias. Und
danke dir.
Einen schönen Tag, ja?
Das wünsche ich dir auch.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte, dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.